Ich würde gerne einen Gedanken zu unserem Zusammensein wiederholen, den ich schon einmal geäußert habe, aber er ist wahrscheinlich jetzt noch nötiger als früher. Jede Einheit bringt neue Gesichtspunkte. Und ich stelle mir vor, wenn ich so in der Reihe säße und jetzt aufnehmen sollte, dann kommt da schon einiges zusammen und das wird kompakt. Und manchmal hat man sicher das Gefühl, Mensch, das reicht doch eigentlich, ich muss das mal verarbeiten. Wir können aus meiner Sicht nicht alles hier verarbeiten. Das ist wahrscheinlich nicht nötig. Also allein die letzte Einheit, einmal diese Dinge durchzubeten, nicht nur zu hören. Gibt es in meinem Leben Erfahrungen, zu denen ich innerlich noch nicht Ja gesagt habe, wo ich noch in der Rebellion lebe und das mit Gott anzugehen, ich will gar nicht sagen, damit durchzukommen, das alleine könnte eine ganze Einheit sein. Einheit im Beten, auch in einer großen Gruppe. Und dann die andere Frage, wo fordert mich Gott heraus, mich mit Dingen nicht abzufinden, mit denen ich mich bisher leider abgefunden habe. Auch das wäre eine Gebetszeit von einer Stunde. Ich sage mal, ich bin mir dessen bewusst, dass das so ist. Deswegen ist meine Bitte an euch, noch einmal euch zu entspannen, denn es kommen noch 3 Einheiten heute. Und einfach zu sagen, ich muss den Teller nicht leer essen. Ich bin so aufgewachsen, dass ich eine Scheu hatte über Jahre und Jahrzehnte, etwas nicht zu essen, was auf dem Teller war. Heute weiß ich, man muss das nicht. Es ist im Allgemeinen höflich, man sollte es tun. Man muss nicht alles essen, was auf dem Teller ist, weder wörtlich noch übertragen. Und das andere ist, dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben, das in den Gruppen, aus denen wir kommen, nachzuarbeiten, entweder anhand der Notizen oder das Kassettenangebot zu nutzen und auch nochmal die eine oder andere Kassette zu hören. Erinnert euch dunkel, 30% Obergrenze, der Rest geht verloren. Ich sende 100% aus und ihr nehmt 30% auf. Das ist eine Menge, was da nicht durchkommt. Das ist nicht, weil man so dämlich ist, sondern weil man Dingen nachhängt. Und der Redner ist so unerbittlich, lieblos, dass er einfach weiterspricht. Ich hänge noch bei dem Satz von eben und der redet einfach weiter. Und dazwischen entsteht eine Lücke und das kriege ich nicht mit. Also dies ist der Versuch, euch zu einem entspannten Umgang mit meinen Bibelarbeiten zu verhelfen. Einfach zu sagen, das Wichtige kriege ich mit, ich mache meine Notizen, ich kann das nochmal zu Hause in meiner stillen Zeit beten, überbeten, durchbeten oder in der Gruppe, ich kann mir die Kassetten holen oder auch nicht. Ich kann sie mir vom Freund ausleihen, der hat mehr Geld, der hat die gekauft, ich selber hatte nicht das Geld oder so. Wir wollen auch nachher mal eine Zeit mit Bienenkörben machen, diese kleinen Gruppen, das geht ein bisschen schwer in dem Raum, aber das kann man machen, so 5 drehen sich zueinander hin und heute Abend möchte ich auch einladen noch zu einem Zeugnisteil. Also wir werden sicher im Ganzen doch dann einiges aufnehmen, hoffe ich sehr. Und jetzt würde ich gerne, dass wir noch einen Moment für diesen Nachmittag beten und vielleicht so 5 oder 6 vom Platz aus in kurzen Gebeten Gott um seinen Segen, die Kraft, die Konzentration, alles was wir benötigen, bitten für diesen Nachmittag, damit es eine gute Zeit wird. Nicht nur beobachtend, sondern wirksam, aufbauend, gelegentlich auch korrigierend und beschenkend. Amen. Ein weiterer Text, den ich mit euch bedenken möchte, findet sich 1. Mose 15. 1. Mose 15. Ich denke nicht an den berühmten Anfang dieses Kapitels, den ich jetzt als Bibelarbeit übergehen möchte. Ich habe ja nur eine begrenzte Zeit, sondern ich denke diesmal an die Fortsetzung ab Vers 7. Also 1. Mose 15, Vers 7 bis 20. Und Gott sprach zu ihm, Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa hat auswandern lassen, um dir dieses Land als Besitz zu geben. Abraham erwiderte: Herr, mein Gott, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Da antwortete er ihm: Hole mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, dazu eine Turteltaube und eine junge Taube. Da holte er ihm alle diese Tiere, schnitt sie in der Mitte durch und legte die Hälften eines jeden Tieres einander gegenüber. Die Vögel aber schnitt er nicht in zwei. Da stießen die Raubvögel auf die Fleischstücke herab, aber Abraham verscheuchte sie. Als nun die Sonne sich zum Untergang neigte, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und zugleich stellte sich eine Beängstigung, tiefe Finsternis bei ihm ein. Da sprach Gott zu Abraham: Sicher wissen sollst du, dass deine Nachkommen als Fremdlinge in einem Land weilen werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie als Sklaven dienen müssen und man wird sie bedrücken 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich zur Rechenschaft ziehen, und danach werden sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Aber erst das vierte Geschlecht von ihnen wird hierher zurückkehren, denn das Maß der Sündenschuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Als dann die Sonne untergegangen und tiefe Dunkelheit eingetreten war, da war es wie ein rauchender Backofen und eine Feuerfackel, was zwischen jenen Fleischstücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und erklärte: Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben, vom Bach Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphratstrom. Die Keniter, Kenisiter, Kadmoniter, Hethiter, Pherisiter, Rephabiter, Amoriter, Kanaaniter, Girgasiter und Jebusiter. Amen. Ich hatte eben gesagt, dass ich den ersten Abschnitt von Kapitel 15 nicht auslegen möchte, aber ich muss auf ihn zurückkommen, weil Abraham dort einen Gipfel seines Glaubens erklommen hat. Fast jedes Kind, das den Kindergottesdienst besucht hat, kennt diese Geschichte mit dem Sternenhimmel. Blicke hinauf zum Himmel und zähle die Sterne. Und dann heißt es: so unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Und nun kommt der berühmte sechste Vers. Da glaubte Abraham den Herrn, und das rechnete ihm dieser als Gerechtigkeit an. Ein ganz berühmter Vers, der im Neuen Testament aufgenommen wird. Paulus bezieht sich auf ihn im Römerbrief Kapitel 4, Vers 6. Da glaubte Abraham dem Herrn. Woraufhin glaubte Abraham dem Herrn? Er glaubte daraufhin, dass Gott es gesagt hatte. Er glaubte dem Wort, er glaubte der Zusage, er glaubte dem Versprechen, ohne Wenn und Aber, ohne besondere Gefühle, ohne besondere Begleitumstände, ohne besondere Beweise. Gott sagte es und Abraham glaubte es. Das ist die höchste Form des Glaubens, Glaube an das Wort. Und das ist immer wieder eine schwere Qualität des Glaubens. Die kann uns gegeben werden und kann auch wieder verloren gehen. Und dann fangen wir an zu zweifeln und sagen: Ich brauche doch irgendetwas, woran ich mich festhalten kann, etwas Handgreifliches. Das Wort reicht doch nicht. In diesem Sinne verlässt Abraham in Vers 8 die Höhe des Glaubens, die er bereits in Vers 6 erklommen hatte. Zwei Verse später. Und er steht nicht mehr da, wo er schon war. Er fragt nämlich: Woran soll ich es denn erkennen? Das ist die berühmte Frage nach einem Zeichen. Hier begegnet uns ein Glaube, der es nicht mit dem Wort auf sich beruhen lassen möchte, der ein Zeichen, ein beglaubigendes, ein unterstreichendes, ein illustrierendes Zeichen möchte. Und das ist die Thematik dieser Bibelarbeit, das Wort und das Zeichen, wie das zueinander kommt, wenn es um Glauben geht. Denn dass Abraham diese Höhe, die er schon erreicht hat, verliert, das ist ja nicht nur sein Problem. Dieses Ruhen in der Zusage Gottes. Das ist das Problem von Millionen Christen. Ich weiß nicht, ob es einen Christen auf der Welt gibt, der sein ganzes Glaubensleben lang das geschafft hat, in dem Wort der Zusage zu ruhen und nicht mehr nach Zeichen zu fragen. Und darum ist uns Abraham hier wieder nah und auch, sagen wir einmal, sympathisch, dass er so eine Frage stellt: Woran soll ich das erkennen? Gib mir einen kleinen Halt, gib mir einen zusätzlichen Hinweis, gib mir ein Zeichen, etwas, was für meine Sinne wichtig ist. Abraham kennt also die Anfechtung, Abraham kennt den Zweifel und Gott geht wieder einmal darauf ein. Ich möchte die kritische Gegenfrage stellen. Habe ich die Sache zu positiv gesehen? Hat er vielleicht gar nicht wirklich geglaubt? In Vers 6 war es nur ein Versuch. Hat sich sein Glaube jetzt entlarvt? Oder hat er den Glauben verraten? Befindet sich jemand, der überhaupt noch Zeichen sucht, wenn er schon geglaubt hat, nicht bereits außerhalb des Glaubens? Oder ist sein Glaube nur schwach geworden? Das ist eine wichtige Frage. Kann man sagen, der wahre Glaube kann überhaupt auf Zeichen verzichten? Er sollte ganz auf Glauben verzichten. So kann man sagen, dass in dem Moment, wo ein Mensch noch ein Zeichen will, er schon den Glauben eigentlich im tiefsten Preis gegeben hat? Manche Christen scheinen dieser Meinung zu sein. Ich möchte in dieser Bibelarbeit zeigen, dass die Bibel es nicht so sieht. Ich möchte zeigen, dass auch das Neue Testament es nicht so sieht. Dass die Sehnsucht nach einem Zeichen automatisch ein Abfall vom Glauben ist. Lass uns einmal im Neuen Testament aufschlagen, 1. Korinther 2, Vers 2. Zu Korinther 2, Vers 2. Da heißt es: Ich hatte mir vorgenommen, kein anderes Wissen bei euch zu zeigen, als das von Jesus Christus, und zwar dem Gekreuzigten. Und im Kapitel vorher, in Kapitel 1, da heißt es, Vers 22, denn während die Juden Wunderzeichen fordern und die Griechen Weltweisheit verlangen, verkündigen wir Christus als den Gekreuzigten, der für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit ist. Was sagt Paulus hier? Er sagt, es gibt eine Erwartung, die wird an uns herangetragen. Die sieht bei Juden anders aus als bei den Heiden. Griechen steht hier für die nicht-jüdische Welt. Beide fordern etwas. Und auf beider Forderungen kann ich nicht eingehen. Die einen fordern Machtbeweise. Kannst du beweisen, dass du von Gott gesandt bist, Paulus? Kannst du das Evangelium von deinem Christus beweisen? Tu ein Wunder, das uns für immer davon befreit, glauben zu müssen. Und die Nichtjuden sagen, wir haben einen kritischen Verstand. Wir möchten vernünftig, logisch, überzeugt werden. Während die Juden Machtbeweise verlangen, verlangen die Griechen Verstandesbeweise. Warum? Weil sie das Wagnis des Glaubens nicht eingehen wollen. Paulus beschreibt das. Und Paulus sagt, dass beide Forderungen stellen. Er sagt nicht, sie bitten darum, sondern sie fordern das. Diese Forderung tritt an die Stelle des Gehorsams dem Evangelium gegenüber. Und er sagt, darauf lasse ich mich nicht ein. Das kann ich nicht. Ich predige Christus und von ihm geht eine innerlich bezwingende Gewalt aus, auf die ich mich einlasse. Denn euer Glaube, 2 Vers 5, 1. Korinther 2 Vers 5, sollte nicht auf Menschenweisheit oder, könnte man auch ergänzen, auf der Demonstration von beweisbaren Wundern beruhen, sondern auf der Kraft Gottes. Sagt dieser Vers, sagen diese Aussagen etwas gegen die positive Bedeutung von Zeichen? Nein, sie sagen etwas gegen eine ganz bestimmte Zeichenforderung, die Paulus ablehnt. Paulus lehnt es ab, an die Stelle des Glaubens eine Erleichterung zu setzen, durch die es den Menschen logisch oder für ihre fünf Sinne leicht wird, an Christus zu glauben. Er sagt, das kann ich nicht, das darf ich nicht und das will ich nicht. Aber er sagt nichts darüber in diesen Versen, dass Zeichen eine positive Bedeutung haben können. Lasst uns bitte einmal zu Johannes 8, Vers 48 gehen. Verzeihung, Johannes 4, Vers 48. Johannes 4, Vers 48. Das ist die Geschichte von dem königlichen Beamten, dessen Sohn krank da niederlag. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war, begab er sich zu ihm und bat ihn, er möchte doch nach Kapernaum hinunterkommen und seinen Sohn heilen, denn dieser lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte entgegnete, Herr, komm doch herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus antwortete ihm, gehe heim, dein Sohn lebt. Und nun kommt es. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm gegeben hatte und machte sich auf den Heimweg. Es ist völlig klar, dass eine gewisse Spannung besteht zwischen diesem Vers 50, der Mann glaubte dem Wort, ohne etwas zu sehen, vertraute er sich dem Wort der Zusage Jesu an, und dem Satz, den Jesus sagt, ihr, die Leute, jeder Mann, brauchen Zeichen und Wunder, sonst glauben sie nicht. Man muss aber diesen Satz in den Zusammenhang des ganzen Johannesevangeliums stellen. Man darf aus diesem einen Satz nicht herauslesen, dass Jesus gar keine Wunder tun wollte, denn er hat sie reichlich getan. Und diese Wunder werden auch als Zeichen bezeichnet, und entweder als seine Werke, also griechisch Ärger, oder als seine Zeichen, griechisch Semeia. Das bezeichnet denselben Sachverhalt. Er hat sie reichlich getan. Und wenn man das Johannesevangelium im Ganzen auf sich wirken lässt, kommt ein ganz anderes Bild heraus. Ich will es einmal skizzieren und dann will ich einige Stellen mit euch durchgehen, nämlich Die Zeichen führen in einen gewissen Raum des Glaubens hinein. Das ist noch nicht der tiefste Glaube, das ist noch nicht der letzte Glaube, aber es ist ein sich binden an Jesus. Es ist wie ein äußerer Ring. Und von diesem Zeichenglauben lädt Jesus ein zum Wortglauben. Er wertet die Zeichen keinesfalls ab, sondern er warnt nur davor, bei den Zeichen stehen zu bleiben und sich daran genügen zu lassen. Lass uns einmal einige Stellen angucken, die das belegen, dass die Zeichen im Johannesevangelium positiv gemeint sind, weil sie Leute locken sollen, zu Jesus zu kommen. Johannes 10, Vers 25. Johannes 10, Vers 25. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, doch ihr glaubt nicht. Die Werke, hier könnte auch stehen, die Zeichen, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, die legen Zeugnis für mich ab. Aber ihr glaubt nicht, weil er nicht zu meinen Schafen gehört. Die Werke, die Jesus tut, sind immer neu eine Frage, eine Einladung, eine Provokation. Wollt ihr nicht zu mir kommen? Wollt ihr sich euch nicht an mich binden? Wollt ihr nicht mir vertrauen? Sie sind nicht negativ gemeint, aber man kann bei ihnen stehen bleiben. Johannes 10, dasselbe Kapitel, 37 und 38. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt, wenn auch nicht mir selbst, so doch meinen Werken, damit er immer gewisser zu der Erkenntnis kommt, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Jesus sagt, wenn ich nicht die Werke tun würde, dann hättet ihr eine Ausrede, aber obwohl ihr doch seht, dass ich die Werke Gottes tue, dann müsstet ihr doch eigentlich an mich glauben. Das heißt, diese Taten, die Wunder, die Krankenheilung sind immer neu eine Einladung, durchzubrechen durch die Wunder und hinzukommen zu Jesus. Mit anderen Worten, die Zeichen sind positiv besetzt. Johannes 12, Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Ich lasse jetzt mal 38 weg, obwohl das noch weiterführt. Das heißt, die Zeichen waren wie ein ausgeworfener Köder, den sie anbeißen hätten sollen. Und noch eine Stelle, Johannes 14, 11. Johannes 14, 11. Jesus sagt, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubt doch um der Werke willen, die ich getan habe. Noch einmal, das ist jetzt sicher ein Thema, das man in einer längeren Bibelarbeit noch vertiefen könnte. Die Zeichen, die Jesus tut, führen zu einer ersten vorläufigen Form des Glaubens nach dem Johannesevangelium. Sie sind wichtig als sozusagen ein Vorhof herum um das Allerheiligste des Glaubens. Das Allerheiligste des Glaubens, das ist der Glaube an das Wort. So wie der Beamte das macht. Der Herr glaubte dem Wort, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus gesagt hatte und ging hin. Aber dieser Glaube an das Wort wird provoziert, wird möglich, indem die Menschen die Zeichen Jesu sehen. Das heißt, die Zeichen haben eine positive Bedeutung. Ich möchte mit euch auf Markus 13 zu sprechen kommen. Markus 13, Vers 22. Hier geht es um endzeitliche Worte Christi. Und in diesem Zusammenhang hören wir eine Warnung. Das heißt dort, es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um womöglich die Auserwählten irre zu führen. Seht euch aber vor, ich habe euch alles vorhergesagt. Was hören wir hier über die Zeichen? Es wird nicht gesagt, in der Endzeit wird nur der Satan Zeichen tun. Und der falsche Prophet und die Pseudopropheten. Und deswegen ist das ganze Thema der Zeichen abgehakt, denn da steht immer der Satan dahinter. Das wird nicht gesagt. Es wird gesagt, dass auch der Teufel Zeichen tun kann und je näher das Ende kommt, davon auch Gebrauch machen wird. Es wird also gesagt, dass nicht nur Jesus Zeichen tun kann, sondern auch sein Gegenspieler. Worauf kommt es an? Es kommt nicht darauf an, gegen alle Zeichen zu sein, sondern eine geistliche Unterscheidungsgabe zu entwickeln, wer jeweils dahinter steht. Wenn es also Christen gibt, und manche von euch haben mit solchen Christen zu tun, die immer, wenn es um Zeichen geht, die Hand heben und diesen bestimmten Ausdruck in den Augen haben und sagen, oh, es ist gefährlich, hört nicht auf sie. Nicht die Zeichen an und für sich sind gefährlich, sondern die Zeichen, die aus einer falschen Quelle kommen, die von Satan kommen. Und das ist wichtig, dass der Teufel als der Affe Gottes auch ein Nachahmer ist und versucht, Menschen in seine Macht zu ziehen. Und das stimmt, dass gegen Ende der Zeit diese Verführungsmacht größer werden wird. Und das stimmt, dass die Gabe der Unterscheidung nötiger denn je sein wird. Aber nicht stimmt, dass deswegen alle Zeichen in Bausch und Bogen verdächtigt werden dürfen. Ich möchte mit euch noch einen endzeitlichen Text betrachten, nämlich Offenbarung Johannes Kapitel 13. Offenbarung Johannes Kapitel 13. Da ist die Rede in Vers 13 und in Vers 14 noch einmal. Offenbarung 13, Vers 13 und 14, da ist die Rede von dem ersten Tier. Das Tier ist eine Manifestation Satans. Und es heißt dort, es vollbringt große Wunderzeichen, sodass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt und es verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des ersten Tieres vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tier, das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. Hier ist zweimal von den Zeichen, von den Wunderzeichen, die Rede, die das Böse tut, die die böse Macht tut. Was ist damit bewiesen? Es ist nicht bewiesen, dass alle Zeichen der Endzeit satanische Zeichen sind. Es ist aber bezeugt, dass Satan und seine Mitstreiter große Zeichen tun können, sehr beeindruckende Zeichen, die zum Teil eine täuschende Ähnlichkeit haben mit den echten Zeichen. Und der Appell, der darin liegt, heißt nicht, verwerft alle Zeichen, misstraut allen Zeichen, verachtet alle Zeichen, erklärt laut und leise, dass die Zeichen nicht mehr nötig sind, sondern es heißt, unterscheidet und wendet euch ab von den falschen Quellen. Ich erzähle zwischendurch eine kleine Begebenheit aus meiner Lebensgeschichte. Wir machen ja seit vielen Jahren Grundkurse des Glaubens, also solche missionarischen Seminare. Und eines Tages kam in Hamburg eine Frau zu mir und sagte, Herr Kopfermann, Sie beten doch für Kranke und wollen, dass sie geheilt werden. Ich bin auch eine Heilerin. Wir könnten doch zusammenarbeiten. Und dann haben wir sie wohl eingeladen zum Grundkurs des Glaubens. Und im Grundkurs des Glaubens gibt es eine Einheit, wo von dem Kreuz Jesu die Rede ist, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und als sie das gehört hatte, kam sie nicht wieder. Muss man das noch kommentieren? Es kommt darauf an, aus welcher Quelle etwas fließt, nicht ob es so ähnlich ist. Zum Beispiel haben eine Menge Leute die Kraft in sich, eine Menge Auffälliges zu tun an Kranken. Das kann man gar nicht bestreiten. Wer das bestreitet, der hat vielleicht einen zu engen Horizont. Aber aus welcher Quelle kommt das? Was steht dahinter? Und ein Grund, warum wir etwas zurückhaltend sein sollten mit körperlichen Erlebnissen, die manche Christen sehr hoch einschätzen. Also so ein bisschen nach dem Motto, wer am entspanntesten am Boden liegt oder am höchsten hüpfen kann, hat am meisten vom Heiligen Geist. Ein Grund dafür, das nicht so zu sehen, ist das, dass die Dinge nachgemacht werden können. Eindeutig ist das Wort von Jesus. Nicht eindeutig sind die Zeichen als solche. Heißt das nun, dass wir ein riesiges Misstrauen haben sollten gegen alle Zeichen? Nein, das heißt es nicht. Ich möchte das betonen. In dieser Geschichte, und nun zurück zu 1. Mose 15. In dieser Geschichte gibt Gott das erwünschte Zeichen. Und zwar in einer Weise, die sehr barmherzig ist. Diese Sache mit den Tierhälften, die man gegeneinander legt, die ist uns völlig unbekannt. Das gibt es in unserer Kultur gar nicht. Damals war das ein bekanntes Ritual. Durch dieses Ritual sollte Folgendes ausgedrückt werden: Ich lege mich dir gegenüber fest, mein Wort zu halten. Und sollte ich mein Wort einmal brechen, dann verfluche ich mich selbst. Dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren, die mitten durchgeschnitten wurden. Das war eine Selbstverpflichtungsgeste. Es war ein Ritual, mit dem der eine dem anderen ein Zeichen gab. Ich verbürge mich dafür, dass ich mein Wort halten werde. Man muss eines wissen, und viele von euch wissen das möglicherweise nicht. Wenn wir das Wort Bund hören, denken wir an ein Bündnis. Und Bündnis ist ein Vertrag zwischen Gleichberechtigten. Jeder bringt sich ein, jeder gibt etwas und jeder bekommt etwas. Und die beiden verpflichten sich gegenseitig. Wenn im Alten Testament vom Bund die Rede ist, ist das eine einseitige Verpflichtung eines Stärkeren, dem Schwächeren etwas zu geben. Deswegen wird in diesem Text auch nicht gesagt, Gott und Abraham schlossen einen Bund miteinander, sondern es ist von dem Bund die Rede, den Gott mit Abraham schloss. Achtet mal genau auf den Wortlaut, Vers 18, an jenem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Der Stärkere wendet sich dem Schwächeren, dem Bedürftigen zu und sagt, ich werde meine Hand über dich halten, ich werde dir wohltun. Ich verpflichte mich dir gegenüber, dir die Treue zu halten. Natürlich ist der Schwächere damit in die Pflicht genommen, aber der ist schwergewichtig bei dem Stärkeren. Und so ist das Wort auch im Neuen Testament gemeint, dass Gott in Jesus seinen neuen Bund mit uns stiftet. Der uns zwar verpflichtet, aber es ist kein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Es ist eine einseitige, gnädige Verfügung des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren, des Größeren gegenüber dem Kleineren. Bund ist also ein Gnadengeschenk, kein Vertrag, wo jeder etwas davon hat. Und Gott sagt durch diese Geste, ich schließe mit dir einen Bund, und damit du es auch wirklich glauben kannst, damit es dir wirklich einleuchtet, lege ich mich fest, dass wenn ich einmal je diesen Bund brechen sollte, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren, die mitten durchgeschnitten werden. Und dann kommt noch etwas hinzu, dann kommt dieses Feuer, diese Fackeln in der Nacht, wie wenn Gott sagen würde, meine brennende Liebe ist in meinem Bund drin. Und ich würde sagen, das ist eine extreme Zuwendung, die Gott dem Abraham gewährt, um es ihm leichter zu machen, zu glauben. dass er ihm etwas für seine Sinne schenkt, etwas für seine Fantasie schenkt, etwas, was er sehen kann, was er erleben kann über das Wort hinaus. Und wenn man einmal auf diese Spur gekommen ist und seine protestantischen oder freikirchlichen oder evangelikalen Scheuklappen abgelegt hat, die Zeichen und Wunder in der Regel erst einmal hinterfragen, dann stellt man fest, dass das Thema in der Bibel an vielen Stellen eine Rolle spielt. Nehmt einmal Mose. Wir könnten einmal bitte aufschlagen, 2. Mose, Vers 4, 2. Mose, Kapitel 4. Ihr erinnert euch, dass Gott Mose zu seinem Sprachrohr und Werkzeug erwählt hat, aber dass Mose sich sehr schwer getan hat, diese Berufung anzunehmen. Und da heißt es jetzt in 2. Mose 4, Mose aber sprach, ach, sie werden mir nicht glauben und auf meine Aussagen nicht hören. Sie werden behaupten, der Herr ist dir überhaupt nicht erschienen. Und statt dass Gott jetzt zu Mose sagt, ich kann das nicht mehr hören, dieses ewige Zögern, mach dir doch keine Gedanken über ungelegte Eier, lass das, das kümmere ich mich drum. Ich mag das nicht, dass du dauernd meine Berufung in Frage stellst. Kommt er ihm entgegen? Wie kommt Gott Mose entgegen? Indem er ihm ein bestätigendes Zeichen gibt. Da erwiderte ihm der Herr, was hast du da in der Hand? Mose antwortete, einen Stab. Gott sagte, wirf ihn auf die Erde. Als er ihn nun auf die Erde geworfen hatte, wurde er zu einer Schlange, vor der Mose die Flucht ergriff. Da sagte der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreif sie am Schwanz. Er streckte seine Hand aus und fasste sie, da wurde sie wieder zum Stab in seiner Hand, damit sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott gibt dem Mose ein bestätigendes Zeichen. Wie war das bei Elia? Elia und die Baalspriester. Kennt ihr noch diese herrliche Geschichte? Wie da Feuer erfleht wird, wie da diese Stöße errichtet sind. Und Elia gießt extra noch Wasser drüber, damit das Feuer, wenn es fällt, es besonders schwer hat. Und die Baalspriester, sie ritzen sich und sie schreien bis zur Erschöpfung. Und Elia macht seine Witze. Vielleicht ist Baal beiseite getreten, das heißt so viel wie aufs Klo gegangen. Und dann fällt das Feuer, dieses machtvolle Zeichen Gottes. Und der Kampf ist entschieden. Und wie ist das bei Jesus? Schlag doch mal mit mir bitte auf, Matthäus 11. Berühmte Geschichte von Johannes dem Täufer, der aus dem Gefängnis fragt. Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis von dem Wirken des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger Botschaft an ihn und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Der Vorläufer Jesu war, der ihn machtvoll angekündigt hat, bekommt Anfechtung, Zweifel, Unsicherheit. Und er möchte es nun wissen, gegen Ende seines Lebens, ist das der Mann, den er angekündigt hat? Und wie antwortet Jesus? Jesus antwortete ihnen, geht hin und sagt Johannes, er soll sich solche Probleme nicht machen. Ich habe es in vielen meiner Ansprachen gesagt, dass ich der Sohn Gottes bin und es gebührt ihm nunmehr, dieses kompromisslos zu glauben. Die wirkliche Antwort Jesu lautet, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium verkündigt und glückselig zu sprechen ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Worin besteht die Antwort Jesu? Er sagt, erzählt ihm, was vor euren Augen geschieht. Erzählt ihm von meiner Verkündigung. Das Wort von der Verkündigung steht am Höhepunkt, am Schluss. Das ist nicht ein Zusatz. Den Armen wird das Evangelium verkündigt, ist der Höhepunkt der Antwort, das Wichtigste. Aber zu dem Wichtigsten kommt das andere. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Es gibt um Jesus herum etwas zu hören und es gibt um Jesus herum etwas zu sehen. Es gibt das Wort und es gibt die Zeichen. Und das Wort Jesu wäre nicht das Wort Jesu, wenn es nicht von den Zeichen begleitet, flankiert, beglaubigt, illustriert wäre. Jesu Wort ist wichtiger als seine Zeichen, eindeutig. Aber die Zeichen gehören dazu. Sie machen das Wort anschaulich, sie machen es leibhaftig. So gibt es etwas zu hören und etwas zu sehen, wo Jesus wirkt. Für Jesus sind die Zeichen nicht ein Zugeständnis an die Leute, an ihre Neugier, an ihre Sensationslüsternheit. Für Jesus sind die Zeichen wichtig, weil sie die Leibhaftigkeit des Wortes unterstreichen. Und der große Paulus ist völlig missverstanden, wenn man ihm sagt, er hätte was gegen Zeichen. Die wichtigste Stelle dazu steht Römer 15 und wir müssen sie unbedingt angucken. Römer 15, 18 und 19. Römer 15, 18 und 19. Ich muss dazu sagen, dass Paulus in diesen Versen auf seine gesamte bisherige Wirksamkeit zurückgreift und zurückblickt, auf die ganze Zeit. Er hat den Eindruck, dass sein Dienst im Osten des Römischen Reiches abgeschlossen ist. Und diese Verse sind deswegen so wichtig, werden leider unter Theologen sehr wenig beachtet, weil sie alles zusammenfassen, was er bisher getan hat. Und da heißt es dann, ich werde mich nicht erkühnen, von irgendwelchen Erfolgen zu reden, die nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Tat, durch die Kraft von Zeichen und Wundern, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auf diese Weise habe ich nämlich von Jerusalem aus und in weitem Umkreis bis nach Illyrien, das ist das heutige Jugoslawien, also das spätere Jugoslawien, die Verkündigung des Evangeliums von Christus voll ausgerichtet. Paulus sagt mit anderen Worten, überall da, wo er gewirkt hat bisher, im ganzen Ostreich, war seine Verkündigung ständig eine Verkündigung in Wort und Tat, eine Verkündigung in der Kraft des Wortes und in der Kraft der Zeichen und Wunder. Sie war ständig von Zeichen und Wundern begleitet, beglaubigt und illustriert. Lass mich eine einfache Frage stellen. Wodurch sind wir alle Christen geworden? Wenn es nicht durch ein christliches Elternhaus war, das ist vielleicht ein Sonderfall. Wir sind Christen geworden, indem wir zum Glauben an Jesus kamen, das stimmt. Wie sind wir denn zum Glauben an Jesus gekommen? Dadurch, dass wir das Evangelium gehört haben, ja, das war der letzte Schritt. Wir sind dadurch zum Glauben an Jesus gekommen, dass wir zunächst einmal Menschen getroffen haben, die anders waren als wir.